So, guten Morgen, auch von mir. Verstehen mich so hinten auch alle? Oder muss ich lauter? Okay, danke. Also ich will von Psalm 24 predigen. Und mal gleich am Anfang sagen, dass der Psalm so durch die Jahrhunderte sehr verschieden ausgelegt wurde. Das heißt, wenn auch heute jemand vielleicht da ist, der nicht mit meiner Auslegung einverstanden wäre, dann dürfte aber trotzdem eigentlich aus dem Rest der ganzen Bibel sehen, dass das, was ich sage, trotzdem aber der Wahrheit entspricht. Da gibt es ganz viele andere Stellen dazu, die das belegen würden. Aber trotzdem wurde der Psalm sehr, sehr verschieden ausgelegt. Deswegen ist immer gut, ihr habt auch die eigene Bibel mit dabei, könnt nachprüfen, was ich sage. Bevor ich aber in den Text gehe, will ich noch mal beten. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben und du uns ja deinen Sohn, das Evangelium darin vorstellst. Herr, schenk doch bitte, dass wir auch jetzt darüber staunen dürfen, wie herrlich du zu uns bist, wie gnädig, wie gut, wie gerecht, wie majestätisch du bist, Herr. Ich bitte dich jetzt, leite das Predigen, Herr, leite du das Zuhören. Verherrliche du dich, Herr. Nicht mir, o Herr, nicht mir gib Ehre, sondern deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Ich habe den Psalm überschrieben, Christus der Schöpfer und in den Himmel tretende König. Es gibt darin so drei Hauptaussagen. Zuerst in den ersten beiden Versen geht es um den Schöpfer. In Vers 3 bis Vers 6 geht es um den Schuldlosen. Und Vers 7 bis Vers 10 geht es um den König der Herrlichkeit. Beginnen wir gleich mit den ersten beiden Versen. Der Schöpfer und auch der Erhalter dieser Welt. Der Psalm, der beginnt uns so in Parallelismen, nennt man das, in Doppelungen, beginnt er uns den Besitzer der Welt vorzustellen und sagt, es ist Gott. Oder hier steht ja Herr mit Großbuchstaben, also Yahweh, ja, der Name Gottes. Er ist der Besitzer der Welt. In dem ganzen Psalm wird eigentlich immer alles doppelt ausgesagt, um es so näher zu erklären. Das finden wir viel in der Bibel, also nicht wundern, wenn sich das eigentlich alles doppelt und noch ein bisschen näher erklärt. So will uns der Psalm das deutlich machen. Gott ist der Schöpfer. Ihm gehört die ganze Erde. Ich zeige euch das mal gerade an dem ersten Vers und eigentlich kann man es an jedem einzelnen Vers, dann könnt ihr das dann selber entdecken. Da heißt es ja, des Herrn oder Jahwes ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Und da ist Erde und Welt ja das Gleiche und die Fülle und die darauf wohnen ist auch das Gleiche. Also die Bewohner der Erde sind die Fülle, mit was die Welt, die Erde gefüllt ist. Ja, das heißt Mensch, Tier und somit sagt er, alles gehört Gott. Alles, ja, des Herrn ist die Erde. Ihm gehört die Erde und alles, was darin ist. Jeder einzelne Inhalt gehört ihm. Warum? Schaut mal Vers 2. Fängt mit denn an. Denn er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen sie festgelegt. Warum gehört ihm alles? Weil er der Schöpfer ist. Er hat ein Recht auf alles und einen Anspruch. Und er setzt diesen Anspruch auch durch. Er ist nämlich der Schöpfer. Und er hat die Grundmauern der Erde über den Meeren und über den Strömen gelegt. So sagt uns das dieser Vers 2 hier. Behaupten manche, das sei irgendein überholtes Weltbild, dass da irgendwie ein Meer ist und dann sei da drauf so ein bisschen Erde. Aber es stimmt absolut nicht. Das, zeigt kein überholtes Weltbild, sondern es beschreibt, dass Gott die Erde erhält. Er hat sie nicht nur geschaffen, sondern er erhält sie auch, obwohl es unter uns gigantisch viel Wasser gibt. Es wird in den letzten Jahren wird es immer mehr festgestellt. Ja, es gibt total viele unterirdische Wasservorkommen. Zum Beispiel unter Afrika, einem der trockensten Kontinente, die es gibt, gibt es 13.000 Mal so viel Wasser wie im Bodensee. Ich weiß nicht, wie viel Mal das dann hier vom Starnberger See hier in der Nähe wäre. Wahrscheinlich nochmal 10-mal mehr. Aber das Problem ist, das Wasser ist halt nur sehr, sehr tief. Aber es gibt viel, sehr viel Wasser unter uns. In den letzten Jahren haben sich von Vermutungen von Forschern immer mehr bestätigt, dass es so in circa 400 bis 600 Kilometern Tiefe, dass es da Wasser gibt, in nicht flüssiger Form. Und zwar soll dieses Wasser wohl mehr sein als in allen Weltmeeren zusammen. Und dann lesen wir auch am Anfang der Bibel bei Noah, bei der Sintflut brachen die Quellen der Tiefe hervor. Und irgendwo muss dieses Wasser auch wohl wieder hingegangen sein. Seitdem Gott hat es einfach so weggenommen, aber es kann auch gut wieder in diese Tiefen gegangen sein. Das Wasser unter der Erde. Und obwohl Gott unser Festland dann aus dem Wasser ja hervortreten ließ, wie wir es im Schöpfungsbericht lesen, und es somit auch über dem Wasser baute, trotzdem erhält er unsere Erde. Sodass sie dann nicht wieder vom Wasser verschlungen wird, wie es bei Noah dann bei der Sintflut der Fall war. Er hat es gemacht, er ist der Schöpfer und er ist auch der Erhalter der Welt. So stellt uns dieser Psalm hier Gott vor. Und ich will kurz auf diesen Punkt näher eingehen. Kurz diesen Psalm hier verlassen, drüber hinausgehen, was der Psalm hier sagt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, um mehr von diesem Psalm dann auch zu verstehen, wer dieser Gott ist, als der Schöpfer und als der Erhalter dieser Welt. Weil es ist wahr, Gott hat das Universum geschaffen, hat alles geschaffen, alle Planeten, hat das Leben geschaffen, uns. Und Gott hat auch so die Naturgesetze geschaffen, ja, zum Beispiel die Schwerkraft, wenn wir was loslassen, das fällt runter. Gott hat diese Dinge geschaffen. Aber danach hat Gott nicht einfach nur gesagt, okay, ich habe das jetzt geschaffen und jetzt ziehe ich mich mal zurück und schaue mir mal von außen an, wie das jetzt alles so vor sich geht. So war es absolut nicht. Nein, Gott ist derjenige, der immer noch voll da ist und der diese ganzen Dinge lenkt und auch die Kraft dazu gibt. Er hält alles am Laufen. Er ist der Erhalter dieser Welt. Ich mache es mal am Beispiel der Schwerkraft fest. Die Schwerkraft, die gibt es nur oder die funktioniert nur, weil Gott es wirkt. Weil Gott es macht, das was runterfällt. Wenn wir was loslassen. Wenn ich jetzt hier meine Bibel nehme und loslasse, dann wird es einen Schlag tun. Hier. Einfach nur, weil Gott das wirkt, dass es so ist. Wir nennen das ein Gesetz, weil Gott wirkt es im Normalfall immer so. Und deswegen ist es voll in Ordnung, dass wir das ein Gesetz nennen, dass es einfach so immer passiert. Weil Gott es so eingerichtet hat und hat auch gesagt, es wird kommen Saat und Ernte, Sommer, Winter. Gott macht diese Dinge so. Und er hat sie so eingerichtet. Aber er wirkt sie auch beständig. Das zeigt uns, oder beschreibt uns, dass er der Erhalter dieser Welt ist. Ja, wenn jetzt zum Beispiel Jesus dann auf dem Wasser ging, da konnte er nicht auf dem Wasser gehen und musste halt gegen die Schwerkraft ankämpfen und war, weil er Gott ist, stärker und konnte deswegen auf dem Wasser gehen. Nein, der Vater hat einfach an dieser Stelle die Schwerkraft nicht mehr gewirkt. Das heißt, eigentlich musste er weniger tun, wie davor. Er hat es einfach geschenkt, dass es nicht mehr da war. Und Herr Jesus musste da nicht gegen ankämpfen. Ich will euch ein paar Stellen zeigen, die das beschreiben, dass er wirklich der Erhalter dieser Welt ist und nicht nur der Schöpfer. Und dass wir jeden Augenblick so von ihm abhängig sind. Geht mal mit mir ins Neue Testament in Hebräer 1. Ich will die ersten drei Verse lesen. Hebräer 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Also Gott hat viel durch die Propheten geredet, aber jetzt am Ende der Tage, als Herr Jesus kam, hat das Ende begonnen, die Endzeit, hat mit seinem Kommen und seinem Sterben und Auferstehen begonnen und geht bis jetzt. Da hat er jetzt durch den Sohn, durch Jesus zu uns geredet. Und jetzt wird er beschrieben. Also er hat geredet im Sohn, den er auch zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Also wird er uns als Schöpfer, Jesus Christus als der Schöpfer beschrieben. Der Vater hat es durch den Sohn gemacht. Jesus ist der Ausführende. Jesus ist der Schöpfer, der es nachher getan hat. Der Vater hat es durch ihn getan. Aber dann wird noch weiter gesagt, er, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Ja, der Vater hat es durch ihn getan, weil Jesus den Vater zeigt. Ja, wir haben ja nicht drei Götter, sondern nur einen Gott. Und Jesus ist sichtbare Teil Gottes. Also er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens und der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Er wurde uns als Schöpfer beschrieben und als einer, der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. All die Dinge, die er geschaffen hat, die trägt er und er erhält sie. Jedes einzelne Atom, ja, alle Dinge. Und zwar durch die Macht, die in seinem Wort ist. Er ist selber das Wort. Und in dieser Macht erhält er alles. Er trägt es. Er trägt uns alle. Alle Naturgesetze, alles. Er trägt es. Jedes einzelne Atom, die großen Dinge, die kleinen. Er trägt es. Jesus Christus. Und ihr geht mit mir in Kolosser 1. Vers 16 und 17. Kolosser 1, 16 und 17, wo auch Jesus Christus beschrieben wird als das Bild des unsichtbaren Gottes. Und dann beginnt es in der zweiten Hälfte von Vers 16, wo es von Jesus die Rede ist, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Also es wird gesagt, dass alles durch ihn geschaffen wurde. Das bedeutet wieder, er ist der Schöpfer. Dann heißt es, es ist zu ihm hin geschaffen. Das bedeutet, er hat es geschaffen zu sich, dass es einen Bezug zu ihm hat, für ihn. Zu seiner Ehre wurde alles geschaffen. Und er ist vor allem, ja, das heißt, er ist derjenige, der um den es in allem gehen soll, ja, um ihn als den König und dann jetzt auch noch der letzte Teil, auf den ich auch hinaus will, und alles besteht durch ihn. Und das meint nicht einfach nur, es besteht durch ihn, weil er es halt geschaffen hat, sondern von der Grammatik her bedeutet es hier, es besteht durch ihn, weil er es gemacht hat, aber weil er es auch dann beständig weiter trägt und erhält. Es hat seinen Bestand durch ihn, weil er derjenige ist, der es fortdauernd, ja, diese Grammatik hier hat diesen fortdauernden Aspekt, weil es fortdauernd durch ihn erhalten wird. Auch hier wird er wird uns Jesus als der Schöpfer und auch als der Erhalter dieser Welt vorgestellt. Er erhält alles, er gibt dem Bestand. Wenn er das nicht tun würde, würde es nichts geben. Wenn sich Gott zurückziehen würde und nichts mehr hier wirken würde, dann würde nicht einfach nur das Chaos ausbrechen. Nein, es würde einfach nichts mehr geben. Weil er trägt alles durch sein Wort. Er erhält alles. Es hat nur durch ihn seinen Bestand. Jedes einzelne Atom in dieser Welt wird von ihm erhalten, wird von ihm die Kraft. Alles Leben, das da ist, bekommt permanent von ihm dieses Leben geschenkt. Deswegen sagt er auch Psalm 104, die letzten Verse, dass uns jeder einzelne Atemzug von Gott geschenkt ist. Wenn wir jetzt einatmen, es ist von Gott geschenktes Leben. Wenn jemand stirbt, dann ist es nicht so, dass Gott ihm das Leben wegnimmt, weil wir Menschen haben kein Leben in uns, sondern es ist so, dass Gott nicht mehr weiter ihn beschenkt mit Leben. Gott nimmt ihm nichts weg. Er hört nur auf, ihm was zu geben. So abhängig sind wir Menschen von Gott. Jeder Mensch, nicht nur Christen, alle Menschen, wir sind so abhängig von ihm, unserem Schöpfer und auch unserem Erhalter. Und noch eine Stelle dazu, Apostelgeschichte 17. Vers 25 und 28. Apostelgeschichte 17, 25 geht es darum, dass Gott nicht in Tempeln wohnt, auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Gott wird nicht von uns Menschen bedient, auch wenn wir hier im Gottesdienst sind. Wir können ihm gar nicht so dienen. Oder doch, wir können ihm dienen, aber nicht, weil er was braucht von uns. Sondern wir können uns eigentlich nur von ihm beschenken lassen und ihm dafür danken. Weil er gibt alles Leben und allen Odem. Und jetzt noch Vers 28. Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir. In ihm bewegen wir und leben wir und sind wir. Er gibt uns nicht einfach nur jeden Atemzug, sondern wir leben auch in ihm. Jeder einzelne Mensch ist die ganze Erde, das ganze Universum. Es heißt ja hier, er gibt alles, allen Leben. Ja, die ganze Erde, das ganze Universum befindet sich in Gott. Ja, Gott schwebt nicht so im Universum, sondern das Universum befindet sich in ihm, in seiner Hand. Ja, das zeigt uns Gottes herrliche Größe, seine majestätische Größe. Das Universum in der Größe, die wir uns gar nicht vorstellen können. Er hält es in seiner Hand, es ist in ihm. Natürlich ist Gott auch überall, von dem her auch im Universum. Aber weil es in ihm ist. Salomo sagt schon, der Himmel und der Himmel der Himmel, also das Universum, können dich, Gott, nicht fassen. Das geht nicht. Seht ihr diese totale Abhängigkeit von der Schöpfung gegenüber ihrem Gott? Und zwar nicht nur von Christen, sondern von jedem Menschen. Deswegen sagt uns Psalm 24, er ist der Schöpfer und er ist derjenige, der auch die Welt trägt, die über Meeren und Strömen aufgebaut ist, der sie darüber auch erhält, der sie da festgestellt hat und es schenkt, dass sie auch weiter da fest steht. Herr Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 45, dass er das auch bei Bösen und Ungerechten tut. Auch ihnen gibt es Sonne, gibt Regen, gibt Saat, gibt Ernte. Er erhält alle und alles. Auch den Feinden Jesu die mit ihm nichts zu tun haben wollen. Er gibt ihnen das Leben. Letztlich rebellieren sie nur aus der Kraft, die er ihnen schenkt. Und sollten da eigentlich viel mehr umdenken, von wem sie dieses Leben haben und an wem sie ihr Leben hingeben. Und ich spitze es mal zu. Selbst der Teufel könnte nicht wirken, wenn Gott nicht die Kraft dazu gäbe. Weil auch er hat nichts in sich selber. Gott herrscht über allem. Und deswegen bestimmt er auch den Wirkungskreis. Und jeden, der zu Jesus Christus gehört, darf das so beruhigen. Gott erhält alles und er erhält auch mich. Es ist alles in seiner Hand. Jede Sekunde unseres Lebens, jeder Atemzug. Natürlich gebraucht Gott bestimmte Mittel und schnipst nicht einfach nur und wir sind wieder für eine Woche erhalten. Nein, er sagt, ich gebe euch Luft, ich gebe euch Essen, ich gebe euch Trinken. Er benutzt diese Mittel, um uns zu erhalten. Aber es ist alles von ihm und er wirkt es, dass wir durch Essen wieder Stärke kriegen und all diese Dinge. Es kommt von ihm. Und deswegen, weil er uns erhält, dürfen wir so dankbar sein und ihn anbeten. Indem wir auch unsere Abhängigkeit von ihm erkennen und es anerkennen. Wir brauchen ihn und sind ihm dafür dankbar, wie er uns lenkt und was er uns schenkt. Also zurück zu Psalm 24. Das ist der erste Teil, der Schöpfer. Jesus Christus ist dieser Schöpfer. Er wird uns hier vorgestellt. Von Vers 3 bis Vers 6 geht es um den Schuldlosen. Da wird dann gefragt, wer darf denn jetzt diesem Gott, der so majestätisch ist, der so herrlich ist, wer kann denn diesem Gott begegnen? Muss da nicht jeder vergehen? Ja, Vers 3 drückt es so aus, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte. Wer kann in seine Gegenwart kommen? Weil wenn man mal diesen Worten nachgeht, der Berg des Herrn oder die heilige Stätte, dann meint es in der Bibel verschiedene Dinge, wie zum Beispiel die Stiftshütte oder den Tempel, Zion oder auch Jerusalem, den Thron Gottes oder es kann auch allgemein den Himmel meinen. Also einfach die Gegenwart Gottes oder sein Wohnort. Ja, weil das haben all diese Begriffe gemeinsam. Dort, wo Gott besonders wohnt. Das ist seine Gegenwart. Und die Frage, wer darf da zu ihm, zu diesem heiligen Gott? Wer darf stehen vor ihm? Das heißt, wer darf Gott dienen? Ja, stehen ist oft, oder vor jemandem stehen ist oft so ein Ausdruck von ihm dienen. Wer hat das Privileg, diesem herrlichen Gott Diener zu sein? Das darf nicht jeder. Ja, auch wenn wir vielleicht denken, ach, Diener von jemandem zu sein, da gibt es Besseres. Aber nee, bei diesem Gott, da gibt es nichts Besseres, als sein Diener zu sein. Das höchste Amt, das man haben kann. Wer darf das? Und ich frage mal so mit Worten von dem Prediger Spurgeon, wo findet sich der kühne Bergsteiger, der diese schwindligen Höhen erklimmen kann? Und es handelt sich nicht nur um eine unersteigbare Höhe, sondern auch um eine dem Sünder unerträgliche Herrlichkeit. Wessen Auge wird den König in seiner Schönheit sehen und in seinem Heiligtum wohnen? Im Himmel thront Jahwe im höchsten Glanz seiner Herrlichkeit. Wer wird es wagen dürfen, seiner Majestät zu nahen? Vers 4 gibt uns die Antwort. Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat. Unschuldig sein, rein, keine falschen Dinge tun. Nahen kann ihm nur der, der perfekt ist. Der nichts falsch macht, der keine Sünden hat. Wer von uns kann behaupten, dass er immer unschuldige Hände hat? Immer ein reines Herz, reine Gedanken. Aber der darf kommen, der perfekt ist. guck mal Vers 5. Er wird Segen empfangen vom Herrn. Der wird sogar noch gesegnet mit Gerechtigkeit, heißt es. Von dem Gott seines Heils. Ja, das heißt, es geht um die Gerechtigkeit, dass man das Heil hat. Der schuldlos ist, wird das noch bekommen von Gott. Wird so gesegnet sein. Aber wer ist so?
Jesus Christus.
Vers 6 gibt uns die Antwort. Er sagt Jesus. Ja, aber Vers 6 sagt nochmal was. Guck mal. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Also das Geschlecht oder das Volk, Jakob. Das Volk, oder man könnte anders benennen, Israel ist so. Es wird uns hier gesagt, so ist das Geschlecht von denen, die dich suchen. Das Geschlecht, das Volk Jakob, das Volk Israel. Wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, wird jetzt wahrscheinlich sagen, wirklich? Ist das Volk Israel wirklich so? Nie was falsch gemacht? Immer perfekt? Nee, vielleicht fragt man sich selber, bin ich das? Auch noch irgendwie nicht. Wie kann das sein? Nee, das irdische Volk Israel, diese Nation, die Gott da aus Ägypten herausgeführt hat, die war absolut nicht so. Letztlich genau das Gegenteil. Wir sehen, Gott segnet so viel, gibt so viel, schenkt so viel. Und was passiert? Murren. Ungehorsam, Unglaube. Er versorgt sie 40 Jahre mit Manna und dann die Frage, wird er uns am nächsten Tag immer noch versorgen? Und wenn wir in unser Leben schauen, ist oft ähnlich, oder? Also das irdische Volk Israel war absolut nicht so. Und das waren sogar größtenteils Menschen, die keine Kinder Gottes waren, die nicht so an ihn geglaubt haben, dass sie gerettet sind. Deswegen sagt unser Hebräerbrief, sind die allermeisten von ihnen in der Wüste gestorben. Und nur ein paar Leute durften in das verheißene Land, die geglaubt haben. Also sie waren wirklich nicht so. Aber in diesem Volk gab es auch Gläubige, wie ein Josua, ein Kaleb. Und diese Gläubigen, mit allen, die nach ihnen auch an den Messias geglaubt haben und vertraut haben, es wird einer kommen, der wird meine Schuld vergeben, der wird mich so machen, dass ich zum Herrn an seine heilige Stätte kommen darf. Bis zu uns heute, die wir glauben, ja, wir wissen, wer dieser Messias ist, wir wissen, wer dieser Retter ist. Die auf den Messias hingeglaubt haben und wir, die zurückblicken auf Jesus am Kreuz und das Glauben. Wir alle zusammen, wir bilden dieses Volk, das so ist. Das wahre Israel, das wahre Jakob. Und die sind so. Dieses Volk ist so. Die Gemeinde aus alttestamentlichen Gläubigen, neutestamentlichen Gläubigen, diese Gemeinde, dieses Volk Gottes ist so. Warum? Wegen einem einzigen, der in der Bibel auch Jakob oder Israel genannt wird. Wir könnten Jesaja 49, Vers 3 aufschlagen, wo uns der Messias vorgestellt wird als der Israel. Er wird Israel genannt. Warum? Weil er der Repräsentant dieses Gottesvolkes ist. Und wegen ihm, wegen diesem Israel, wegen diesem Jakob, Jakob wurde ja in Israel umbenannt, ist die gleiche Person, wegen ihm, diesem einen, der unschuldig war, wegen ihm gehören alle, die zu ihm gehören, auch zu diesem unschuldigen Volk, zu denen, die reine Hände haben, zu denen, die Gott suchen und von ihm gesegnet werden. Wegen diesem einen einzigen. Und allen, die zu ihm gehören, gehören zu diesem Volk, das so ist. Das Geschlecht derer, die Gott suchen. Dieses Volk. Weil er bezahlte am Kreuz für die Sünden dieses Volkes, dass dieses Volk schuldlos genannt werden kann. Und weil er denen, die glauben, diese Gerechtigkeit, von der wir in Vers 5 gelesen haben, diese Gerechtigkeit zurechnet, deswegen kann dieses Volk so sein. Deswegen haben wir unschuldige Hände. Alles, nicht weil wir so sind, sondern weil er so ist. Er, der Schuldlose. Und er ist auch der einzig Berechtigte, der wirklich diesen Berg, diese heilige Stätte erklimmen darf. Jesus Christus. Und wie er das gemacht hat, lesen wir in den nächsten Versen. Das ist Vers 7 bis 10, wo es um den König der Herrlichkeit geht. Wie hat er diese heilige Stätte erklommen? Dort heißt es ja, ich lese nur Vers 7, erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Diese Tore oder diese ewigen Pforten, ist wieder so parallel doppelt ausgesagt, das sind die Tore dieser heiligen Stätte, dieses heiligen Berges, dieses Ortes, an dem Gott wohnt. Das heißt, es sind letztlich die Himmelstore. Weil welche Tore sind sonst ewig? Keine Tore auf dieser Welt sind ewig. Es sind die Himmelstore. Und in die will nun der König der Herrlichkeit einziehen. Dann wird der Vers 8 gefragt, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und wer anders könnte der König der Herrlichkeit sein als Jesus Christus? Denn er ist der Einzige, der diese Stätte betreten darf. Sonst darf niemand kommen. Sonst ist niemand so unschuldig, wie wir gerade gesehen haben. Und es kann auch nur Christus sein, weil der Vater und der Heilige Geist, die haben in dem Sinn nie den Himmel verlassen und wollen jetzt eintreten. Es ist Jesus Christus, er hat den Himmel verlassen. Und diese Verse hier handeln von seiner Himmelfahrt. Als er wieder in den Himmel eintritt, wie er nach seinem Sieg am Kreuz und der Auferstehung zurückkehrt zum Vater und Einlass sucht. Deswegen heißt es, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, Jahwe, ist dieser König. Er ist stark und mächtig. Jahwe, mächtig im Kampf. Ich habe gesagt, dass dieser Vers oder dieser Psalm unterschiedlich ausgelegt wird, vor allem eben diese Verse. Aber als Himmelfahrtspsalm sehen das noch viele, viele andere mit mir. Es hat schon bei den Kirchenvätern angefangen. Justin der Märtyrer, Irenäus von Lyon, andere Kirchenväter haben das auch alles schon auf die Himmelfahrt Jesu gedeutet. Wem es bekannt ist, Matthew Henry oder andere Puritaner, Spurgeon, sogar die englische Kirche hat es heute noch als ihren Himmelfahrtspsalm, der jedes Himmelfahrt gelesen wird. Und manche Puritaner haben sich die Szene, die hier beschrieben wird, dieses Fragen, öffne die Tore, oder dieser Befehl, öffne die Tore, und dann dieses Fragen, ja, wem sollen wir öffnen? Und dann die Antwort, ihr sollt Gott öffnen. Diese Szene, die haben sie sich folgendermaßen in menschlichen Worten vorgestellt. Ob es jetzt genau so war, das ist jetzt mehr ein bisschen ein Ausschmücken. Aber ich finde es eine herrliche Vorstellung, die durch diese Verse durchaus gedeckt ist. Stellt euch die Szene vor, ein majestätischer Thronsaal. Gott sitzt auf dem Thron. Alles betet ihn an, die Engel beten ihn an. Alles ruft heilig, heilig, heilig. Und zum ersten Mal, seit Engel überhaupt gedenken können, schreitet jemand an die Pforte dieses Saales schreitet zu dieser heiligen Stätte und er ruft: Erhebt euch, ihr Tore, öffnet mir. Es war nicht einfach nur besonders, weil das noch nie jemand gewagt hatte, dort anzuklopfen und um Einlass zu beten oder beziehungsweise zu befehlen. Nein, es war sogar noch besonders, dass da zum ersten Mal ein Mensch stand. Ein Mensch stand vor diesen Toren. Und zwar Jesus Christus, der zwar ganz und gar Gott ist, aber auch ganz und gar Mensch. Und in menschlicher Gestalt in den Himmel aufgefahren war, nachdem er den Sieg über die Sünde errungen hatte und auferstanden war. Und dann in der Wolke in den Himmel aufgefahren ist und jetzt majestätisch ruft: Öffnet mir! Öffnet mir, dass der König einziehe. Das war so besonders für die Engel. Und alle sind verwundert und schockiert, bis mal irgendjemand sich wagt zu fragen: Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Wem sollen wir öffnen? Bisher hat doch niemand gewagt, zu dieser Stätte vorzudringen. Noch wäre es überhaupt möglich gewesen, ohne unschuldige Zunge zu diesen heiligen Toren zu reden. Und Christus steht draußen und antwortet: Es ist Jahwe, Jahwe stark und mächtig, Jahwe mächtig im Kampf. Ich habe den Kampf gegen die Sünde am Kreuz gewonnen und habe Satan öffentlich zur Schau gestellt. Öffnet mir, ihr Tore, dass ich einziehe und den mir gebührenden Platz auf dem Thron einnehme. Öffnet mir. Und während ihm schnell geöffnet wird, sind manche noch so verwundert und fragen nochmal. Vers 9. Wer ist es? Wem sollen wir da öffnen? Und es wird, kommt gleich prompt die Antwort: Es ist Jahwe, der Herrscher, und er ist der König der Herrlichkeit. Während sich dann alles vor ihm niederwirft und ihn anbetet. Und zum ersten Mal schreitet ein Mensch durch den Himmel, hat sein geopfertes Blut dabei, bringt es vor den Vater auf den Thron und ohne zu fragen, setzt er sich zur Rechten des Vaters auf den Thron, was niemand je gewagt hätte. Er setzt sich einfach hin und sagt zum Vater: Vater, ich habe alles vollbracht. Und der Vater antwortet ihm: Ja, Sohn, du hast wirklich alles vollbracht. Das ist die Aussage von Psalm 24. Christus, er ging in den Himmel an die heilige Stätte und öffnete die Tore des Himmels, die Tore der Gegenwart Gottes. Und deswegen können auch wir, wenn wir zu diesem wahren Israel, zu diesem wahren Jakob dazugehören und vor Gott auf seinen heiligen Berg kommen, können wir mit unschuldigen Händen vor ihn treten, weil wir in ihm sind, in diesem unschuldigen Jesus Christus. Und seitdem ist der Weg geöffnet, weil er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er hat die Tore geöffnet. Und durch sein Blut, durch die Vergebung, weil er sein Leben gegeben hat, bleiben die Tore geöffnet für jeden, der zu ihm kommt. Was heißt der Psalm jetzt für uns? Letztlich heißt er einfach nur: Bete Gott an. Bete den Gott an, der dich gemacht hat. Bete den Gott an, der dich erhält. Und wisse er um deine Abhängigkeit. Und lebe so, dass es klar ist: Ich bin von diesem Gott abhängig. Von diesem Jesus Christus. Und dann vertraue auch ihm weiterhin. Und fürchte dich nicht. Weil er hat gesagt: Ich werde dich auch weiter erhalten. Fürchte dich nicht, weil das ist Unglauben und das hat er nicht verdient. Bete ihn an, dass du durch Jesus Christus an die heilige Stätte Gottes kommen darfst, weil er sie geöffnet hat. Und solltest du nun nicht zu diesem herrlichen Jesus gehören, der am Kreuz die Sünden bezahlt hat und der diese Majestät ist, der alles lenkt und regiert, dann kehre um von deinen Sünden, glaube an ihn zur Vergebung. Er hat die Macht, dich zu retten. Komm zu ihm im Glauben. Amen.
Amen.